Man muss seine Ziele halt verfolgen und gucken, wie kann man sie umsetzen. Ich glaube, man muss auch sehr viel Menschengefühl haben und hören, was die Leute so wollen. Und wenn man das berücksichtigt, glaube ich, kann das sehr gut funktionieren. Und das hat mich eigentlich all die Jahre immer bestätigt. Und man muss umdenken. Man darf nicht stillstehen und an seinem Konzept festhalten. Wenn man merkt zum Beispiel, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Das war bei uns so. Wir haben ja mit Naturtextilien angefangen, haben dann Spielzeug mit reingenommen. Spielzeug wurde immer mehr und wir waren irgendwann eigentlich ein reiner Spielzeugladen.
Hallo und herzlich willkommen heute hier im Entfalte deinen Laden Podcast. Mein Name ist Johannes Albert. Jede Woche donnerstags spreche ich hier im Entfalte deinen Laden Podcast mit Inhaberinnen und Inhabern von inspirierenden Läden aus dem Einzelhandel. Und ich freue mich total, dass du heute hier dabei bist. Und vielleicht kannst du mal überlegen, ob du eine Lieblingskollegin oder einen Lieblingskollegen hast, der auch einen Laden hat oder einen Nachbarn vielleicht, mit dem du dich total gut verstehst und dich immer unterstützt im Ladenalltag. Und wenn das so ist, dann würde ich mich freuen, wenn du mal drüber nachdenkst, den Podcast weiterzuschicken. Vielleicht hast du ja Lust, die Einblicke, die es hier in kleine Läden gibt, mit anderen Läden, deinen Lieblingsläden zu teilen, damit die da auch von profitieren können. Also wenn du willst, nimm einfach gern diesen Link und schick ihn weiter, damit hier mehr Läden davon profitieren, was wir hier alles so besprechen und welche Einblicke wir in ganz unterschiedliche Branchen und Läden bekommen. Und genau das machen wir heute nämlich auch wieder. Wir haben in dieser Episode auch wieder einen Laden zu Gast. Und zwar sind wir dieses Mal in Recklinghausen in Nordrhein-Westfalen. Und zu Gast ist ein Ladengeschäft für Baby- und Kinderbekleidung, Spielzeug, Kinder- und Familienartikel für schönes Holzspielzeug. Und der Name des Ladens ist Siki Kinderladen. Und zu Gast ist Kirsten Stranghöhner von dem Laden. Hallo Kirsten, herzlich willkommen.
Ja, hallo Johannes. Ich freue mich auch sehr, dass ich diesmal dabei sein kann und bin sehr gespannt auf die Fragen, die du hast.
Vielleicht als erstes mal, wir sind hier in einem Podcast, das heißt, viele haben noch gar nicht so richtig so eine Vorstellung von deinem Laden. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, was du machst, was du für einen Laden hast und wie wir uns den etwa vorstellen können.
Ich habe ein Spielzeuggeschäft, wo wir hochwertiges Spielzeug eigentlich für Babys finden. Wir haben das Alter ein bisschen runtergeschraubt. Das heißt, wir sind wirklich ein Fachgeschäft von 0 bis 3 Jahre, wo viele reinkommen, um halt ein Geburtsgeschenk zu bekommen. Man kann Babykleidung bekommen. Wir haben jetzt keine Kinderwagen oder diese Baby-Safes und so, das haben wir alles nicht. Aber Spielzeug in jeglicher Art und ja, wir beraten halt sehr gerne und sehr intensiv unsere Kunden. Und ich glaube, das wird halt auch sehr geschätzt. Wir sind in einem, ja, Altbau, sage ich mal, ein Geschäft, ein Eckgeschäft, was ganz schön ist, weil man vorne reinkommt und im Prinzip links und rechts sind große Schaufenster, ich glaube 6 Stück, was viele schön finden, aber es ist auch mega viel Arbeit, genau. Wir haben im Laden alte Holzdielen, die auch noch knatschen an manchen Stellen. Das hat halt einfach noch mal so ein bisschen Atmosphäre und ich sag mal, eingerichtet sind wir halt, ja, modern rustikal, würde ich sagen. Also ich bin jemand, der auch gerne alte Möbel schön findet. Das heißt, ich habe auch vom Sperrmüll mal alte Tische aufgearbeitet, die dann als Präsentationstisch dienen und so weiter. Ja, also so kann man sich so ein bisschen den Laden vorstellen.
Ja, wenn du wir sagst, dann bist du die Gründerin und Inhaberin und hast noch ein Team um dich herum.
Genau, mittlerweile hab ich 2 Mitarbeiterinnen, die auch, glaube ich, jetzt, ich muss mal gerade echt überlegen, 15 Jahre schon bei mir sind.
Wow, toll.
Genau, somit sind die meine rechte Hand. Das ist auch ganz wichtig mittlerweile, dass die da sind. Es war jetzt eh schwierig durch Corona, dass die ihre Stunden reduzieren mussten und so weiter. Aber die sind natürlich eingearbeitet und die kennen mich, ich kenne sie und wir können, glaube ich, zusammen ganz gut arbeiten.
Ja.
Aber zu meinem Team gehört natürlich auch mein Mann, der immer für handwerkliche Dinge und so weiter sorgt und technische Sachen. Und da bin ich auch ganz froh, weil ich finde, man muss nicht alles machen.
Ja, total. Man muss bestimmte Sachen einfach auch mal delegieren und weggeben.
Ja.
Und man muss auch nicht alles können. Man muss ja nur die Leute kennen, die das können, oder?
Ja, so sehe ich das auch. Und wenn man die richtigen Leute an der Hand hat und das ein gutes Team ist, dann kann das auch sehr gut funktionieren.
Ja. Kirsten, wenn du sagst, seit 15 Jahren hast du schon Mitarbeiterin, nimm uns doch mal ein bisschen mit, weil dein Laden wirklich schon eine ganze Zeit existiert, wie du dazu gekommen bist, überhaupt einen Laden zu haben und wieso die Gründung abgelaufen ist.
Also ich habe vor 25 Jahren den Laden gegründet. Ich war damals noch im Studium der Sozialpädagogik, Schwerpunkt Kinderfrühförderung und fand ich auch ganz spannend. Ich musste, glaube ich, noch zwei, drei Prüfungen machen und hätte mein Studium dann beendet. Habe aber schon die ganze Zeit immer überlegt, wie mache ich das denn mit Beruf und Familie? Wie verbinde ich das denn? Ich finde das als Frau immer sehr, sehr schwierig, wenn man eine tolle Ausbildung hat, man geht in den Beruf und dann entscheidet man sich, eine Familie zu gründen und dann muss man erstmal aussteigen. Meistens ist das ja so. Und selbst wenn der Mann auch dahinter steht, fällt man ja trotzdem eine Zeit aus. Und da war so die Idee, wenn ich einen eigenen Laden habe, wäre es doch möglich, das irgendwie ganz gut zu verbinden. War so eine Spinnerei, die ich im Kopf hatte. Ich war damals ja noch sehr jung, Mitte 20. Und ja, und habe dann recherchiert, also habe Seminare besucht, wie es überhaupt aussieht, wenn man sich selbstständig macht und so weiter. Und meine Familie hat damals gesagt, naja, das ist zwar irgendwie sind so Schmetterlinge im Bauch und Hirngespinste, aber wenn du davon überzeugt bist, stehen wir voll hinter dir. Und ja, und habe dann eine Freundin, die damals ein Kind bekommen hat, mich mit der auseinandergesetzt, was denn in Recklinghausen fehlt oder wo so der Trend hingeht. Und das war damals vor 25 Jahren. Dieser Trend Naturtextilien, wir wickeln unsere Babys nicht, also mit Stoffwindeln, also eigentlich der Trend, der jetzt gerade wieder aufkommt. Und ja, und habe mich da eingelesen und fand diese Idee eigentlich total schön, weil ich wollte was mit Menschen machen und ich wollte was mit Kindern machen. Und das passte dann irgendwie. Und irgendwann recherchiert man so lange, dass dann so der Zeitpunkt war, und das werde ich nie vergessen. Wir haben damals, mein Mann und ich, in einer Altbauwohnung gewohnt mit so einer ganz alten gusseisernen Badewanne. Wir saßen da beide drin und haben Musik gehört. Und dann sagte ich so, was mache ich denn jetzt? Und dann sagte er, Kirsten, kannst du noch zurück? Und dann habe ich gesagt, nee, kann ich nicht mehr. Dann geh den Weg, hat er gesagt. Dann probier es aus. Und das war eigentlich so der Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt ein Ladenlokal finden, ich muss die Finanzierung hinkriegen und das waren eigentlich so dann die nächsten Punkte.
Kannst
Da
du?
fing aber auch die Schwierigkeiten an, muss ich dazu sagen.
In der Umsetzung?
Allein schon so die Finanzierung, die war damals sehr, sehr schwierig. Also ich hatte das Gefühl, ich wurde nicht ernst genommen. So, ne, so ein junges Mädchen mit 25, was meint, ihren Laden zu eröffnen? Also irgendwie wollten die Banker mir nicht wirklich das Geld geben. Und ich habe damals auch, ich wollte kein großes Risiko eingehen. Also ich glaube, wenn ich mit einer Finanzierung dahin gekommen wäre, sozusagen, ich möchte gerne 300, 400.000 Euro, so und so, die Ladeneinrichtung, hätte ich das, glaube ich, ohne Probleme bekommen. Aber das wollte ich nicht. Also wir wollten ganz viel selber machen, von der Inneneinrichtung auch, und wollten eigentlich die Kosten so gering wie möglich halten. Aber das fanden, glaube ich, die Leute von der Bank nicht ganz so toll.
Wie hast du die dann trotzdem überzeugt oder welchen Weg bist du dann gegangen?
Ich bin den Weg über meine Familie gegangen. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie, zwar aus einem anderen Bereich, aber die haben dann im Prinzip die Bürgschaft für mich hinterlegt. Also nur aufgrund dessen habe ich dann einen Kredit bekommen und habe dann eigentlich den Laden eröffnet. Zu einem ganz ungünstigen Zeitpunkt. Ich glaube im Januar. wo jeder sagt, im Januar öffnet man kein Geschäft. Und ich musste, glaube ich, mittwochs oder donnerstags noch meine Abschlussprüfung machen in Heil- und Sonderpädagogik und Samstag habe ich den Laden eröffnet. Also so, das
Okay.
war alles so ein bisschen drunter und drüber.
Ja, aber ist das nicht auch eine total schöne und energiegeladene Zeit? Dieser Aktionismus, dieses, obwohl so viele Dinge gleichzeitig zu tun sind, man so auch gleichzeitig so viel schafft.
Auf jeden Fall. Und es ist halt auch so, jede Hürde, die man letztendlich ja genommen hat, freut man sich ja und man wächst da dran und wird noch mal größer und denkt, juhu. Und das Schöne ist halt dann einfach auch, wenn man so eine Idee im Kopf hat und wenn sie funktioniert. Also ich habe damals mit dem Laden, der war relativ klein, 50 Quadratmeter. Das ist auch nicht mehr der Laden, wo ich jetzt bin. Ich bin zwischenzeitlich umgezogen. Ganz klein angefangen und
Ja.
es hat immer wieder, ich sag mal, wir haben erweitert, das Sortiment erweitert, wir haben immer mehr eingekauft. Ja, und es gab halt so Momente, wo ich auch im Laden den ganzen Tag stand und eine Schnullerkette verkauft habe für 9,95 €. Nee, aber trotzdem hat mir das ganz viel gebracht. Wir haben ganz viele Kunden, wir hatten so eine Spiel- und Sitzecke, wo die Kunden reinkamen, die kamen mit einem Stück Kuchen und man hat gequatscht und das war total schön. Und ich erinnere mich da gerne zurück, weil das jetzt nicht mehr möglich ist. Also, dass ich mich mit Kunden hinsetze und ein Stück Kuchen esse. Ja, die Zeiten sind leider vorbei.
Darf ich fragen, warum?
Weil wir expandiert haben. Wir haben uns vor 17 Jahren vergrößert. Der Laden vorher ist aus allen Nähten geplatzt. Das war auch eine Bestätigung für mich, dass das in Recklinghausen einfach gefehlt hat,
Ja.
so ein Anlaufpunkt. Und wir haben vor 17 Jahren dann ein anderes Ladenlokal gefunden, sind von 50 Quadratmeter auf 140 Quadratmeter
Ja.
umgezogen. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe. Also das war, ich meine, da gab es das Internet noch nicht so und wir sind überrannt worden. Und ja, also ich habe mal an diese Zeiten erinnere ich mich auch sehr gerne zurück, weil im
Ja.
Prinzip wir damals wirklich mit 2, 3 Mitarbeitern pro Schicht gearbeitet haben.
Ja.
Sehr viele Kunden im Laden hatten, was natürlich heutzutage auch nicht mehr so ist. Aber es ist halt nicht daran zu denken, dass man sich, also klar, man unterhält sich mit Kunden und das ist auch ganz, ganz wichtig, aber dass man sich hinsetzt und wirklich die Zeit hat, ist halt nicht. Es ist
Ja,
immer was
ja.
zu tun. Es ist immer was zu tun.
Du hast gerade gesagt, das ist so schön, der Moment, wo man merkt, dass das Konzept funktioniert. Wann war denn der Moment für dich, als du gesagt hast, okay, das klappt?
Relativ schnell. Also ich habe relativ schnell gespürt, die Kunden, die kamen, waren sehr dankbar dafür. Die Umsätze waren auch okay, also die waren okay.
Ja.
Das Konzept ist aufgegangen. Also ich meine, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres, wenn man auf einmal merkt, dass ja, ich sag mal, die Umsatzzahlen nicht stimmen und dass das Ganze sich nicht trägt. Also wir konnten natürlich am Anfang da noch nicht großartig von leben. Das sollte aber ein Ziel sein und man muss seine Ziele halt verfolgen und gucken, wie kann man sie umsetzen. Ich glaube, man muss auch sehr viel Menschengefühl haben und hören, was die Leute so wollen. Und wenn man das berücksichtigt, glaube ich, kann das sehr gut funktionieren. Und das hat mich eigentlich all die Jahre immer bestätigt. Also,
Ja.
und man muss umdenken. Man darf nicht stillstehen und an seinem Konzept festhalten. Wenn man merkt zum Beispiel, irgendwann funktioniert es nicht mehr. Das war bei uns so. Wir haben ja mit Naturtextilien angefangen, haben dann Spielzeug mit reingenommen. Spielzeug wurde immer mehr und wir waren irgendwann eigentlich ein reiner Spielzeugladen.
Das hat sich so ein bisschen nach den Kundenwünschen eigentlich weiterentwickelt.
Genau. Und wir haben dann, als wir vor, ja, vor 17 Jahren umgezogen sind, eigentlich die Bekleidung komplett rausgenommen. Also wir hatten am Anfang noch ein bisschen Bekleidung, haben die aber dann irgendwann rausgeschmissen, weil wir gesagt haben, nee, da ist kein Bedarf mehr.
Ja.
Und haben jetzt vor 5 Jahren wieder Babykleidung mit reingenommen. Also, ne,
Aha, ja.
man muss halt einfach da, glaube ich, gucken, was ist gefragt, welche Läden gibt es denn noch? Zwischenzeitlich sind bestimmte Läden in Recklinghausen natürlich weggefallen, wo es wieder Lücken gab, die man schließen musste.
Ja, das macht total Sinn. Zur Gründung, du hast gerade gesagt, man muss immer so sein Ziel vor Augen haben. Was war denn so, als du gegründet hast und als so das alles so anfing zu laufen, so dein Motor und deine Motivation?
Mein Motor, meine Motivation war, den Lebensunterhalt meiner Familie zu
Ja.
erwirtschaften, Freizeit zu haben, das zu machen, was mir Spaß macht,
Ja.
meine Zeit frei zu gestalten. Ja, das war die Motivation. Die Frage ist natürlich, was funktioniert und was funktioniert nicht, ne? Also ich glaube, man ist schon als Selbstständige sehr frei, in dem Entscheidung zu treffen, was mache ich. Also man hat, was ich immer gut finde, man hat so viele Bereiche, man hat abzudecken. Also man arbeitet mit Menschen. Ich bin Dekorateurin, ich bin Buchhalterin. Also man hat ja ganz viele Bereiche, die man abstecken muss. Und das
Ja.
finde ich immer sehr, sehr spannend daran. Und ich möchte mich nicht auf eine Sache festlegen.
Ja, das ist das Tolle, oder? Diese Vielseitigkeit.
Auf
Ja.
jeden Fall, auf jeden Fall. Und manchmal macht das eine mehr Spaß und das andere weniger. Und dann muss man das abwägen. Also ich habe auch Tage, wo ich Buchhaltung mache und da total drin aufgehe. Es gibt aber auch Tage, wo ich denke, boah, jetzt muss ich wieder den Abschluss machen, habe ich keine Lust. Und
Ja.
genauso geht es mit Schaufenstergestaltung. Manchmal sprühen da nur die Ideen und es funktioniert. Und es gibt aber auch Monate, wo kaum Ware da ist, wo man denkt, was dekoriere ich denn jetzt da rein? Also gerade wenn man 6 Schaufenster hat, irgendwie in einer Riesengröße von Fläche, weiß man das halt manchmal nicht so.
Ja, meine Erfahrung ist, dass man auch bei den Aufgaben, die man gerade nicht so gerne machen möchte, erstmal anfangen muss. Und in dem Moment, wo man anfängt, kommt eigentlich die Lust und der Flow, wo man sozusagen da reinkommt und diese Energie bekommt, das weiter und fertig zu machen.
Genau, also man, das ist halt auch so ein bisschen der Nachteil, wenn man selbstständig ist. Man muss sich leider immer selber motivieren. Da ist keiner, der sagt, mach mal, seh mal zu, sondern man muss sich selber strukturieren und selber Aufgaben stellen, wo man sagt, so das und das muss ich jetzt erledigen. Und wenn man da nicht der Typ für ist, dann sollte man das Ganze vielleicht auch ein bisschen überdenken. Also da ist keiner, der einen hinter einem steht und sagt, hör mal, du musst noch daran denken, du musst noch daran denken.
Ja, was da gibt es auch in meinen Workshops ein Thema, wo es um die Umsetzung im Alltag geht. Und was total wichtig eigentlich ist, dass man sich die Sachen terminiert, dass man die idealerweise in Kalender schreibt und dann ist nach einem Monat mal wieder das Schaufenster dran, die Buchhaltung sowieso. Und wenn es im Kalender steht, dann passiert da auch tatsächlich was. Wenn man es zu sehr nach, ich habe da jetzt gerade Lust drauf oder ich habe da nicht Lust drauf, so nach guter Laune macht, da passiert nicht so viel.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich mache das auch mit To-Do-Listen mittlerweile und es ist für mich auch ganz gut, weil ich dann Punkte abhaken kann. Also man hat ja manchmal so ein paar Sachen auch, die man immer wegschiebt und wo man auch Bauchschmerzen hat, da dran zu gehen. Und ich habe halt gemerkt, wenn ich das immer dann angehe und mache da einen Haken hinter und kann das streichen, dann geht es mir total gut. Also wo ich so denke, guck, das hast du auch wieder gemacht und das hast du geschafft und vor allen Dingen, man sieht halt auch, was man gemacht hat.
Ja.
Man hat ja manchmal das Gefühl, man kriegt gar nichts erledigt. Man steht vor so einem großen Berg an Aufgaben, was man alles machen muss. Und wenn man dann sieht, ach, ich habe aber heute schon 5 oder 6 Punkte davon erledigt, dann ja, finde ich, kann man sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, alles gut, jetzt kann ich mir auch mal einen Kaffee gönnen und heute Nachmittag mache ich mal Auszeit.
Total. Ja, meine Lieblingsmethode ist, um solche To-Do-Listen anzugehen, ist auf Englisch Eat the Frog first, also mach die unangenehme Aufgabe zuerst. Machst du das auch?
Ja, ich versuche es zumindest. Ich habe meistens 2 oder 3 unangenehme Aufgaben, wo ich dann immer denke, welche mache ich denn jetzt zuerst? Aber ich habe halt einfach in den Jahren gemerkt, es nützt nichts, wenn ich es vor mir herschiebe.
Ja.
Es erledigt sich nicht von alleine und es sind manchmal auch unangenehme Aufgaben wie Personalbesprechungen,
Ja.
unangenehme Mitteilungen zu machen. Also es gibt ja doch so einige Sachen, die man dann nicht so gerne mitteilt oder macht, aber man muss halt Entscheidungen manchmal treffen und das ist nicht immer so einfach, ja.
Eine Frage hatte ich noch ganz kurz zu der Gründung, und zwar, du hast Sozialpädagogik studiert. Inwiefern hat denn dein Studium eigentlich deine Entscheidung, einen Kinderladen zu machen, beeinflusst?
Mein Studium eigentlich ganz, ganz wenig. Also letztendlich, ich hab so ein ja, so einen Zickzackweg eher hinter mir, weil
Ja.
ich habe eigentlich mein Fachabitur in Gestaltung gemacht und wollte eigentlich auch was mit Werbung machen, komme aus dem Bereich. Ich habe halt also Licht- und Werbetechnik
Ah ja,
gelernt, habe eine
ja.
Ausbildung da drin, also sprich Außenwerbung, Schriften und so gemacht und wollte dann eigentlich Grafikdesign studieren. Und
Ja.
da musste man damals eine Mappe einreichen und sich bewerben und da wurde ich abgelehnt, ich glaube 2 oder 3 Mal. Und irgendwann
Ja.
habe ich gesagt, jetzt muss ich ja irgendwas anderes machen und habe Sozialpädagogik studiert. Das
Okay,
hat,
ja.
na so, das war so, ja, war auch in Ordnung, das hat mir auch Spaß gemacht. Und aber irgendwie habe ich immer gedacht, nee, das ist es eigentlich, ist es das nicht. Und wie ich vorher schon sagte, ich wollte was mit Menschen machen, das war mir
Ja.
wichtig. Ich wollte was machen, wo ich gestalterisch mich so ein bisschen austoben kann.
Ja.
Und das sollte irgendwas mit Kleinkindern sein. Und
Naja.
eigentlich, wenn ich jetzt überlege, passt das ganz gut.
Total, oder?
Ja,
Absolut. Überall
ja.
kannst du ein Häkchen da
Genau.
setzen. Inwiefern hilft dir denn die Ausbildung zur Werbetechnikerin jetzt bei der Gestaltung deines Ladens und auch bei der Gestaltung deiner Schaufenster?
Also Werbetechnik letztendlich, um halt so ein Gesamtbild immer zu sehen. Also wie hat Werbung nach außen hin, was nimmt ein Kunde wahr, ne? Wie nimmt er was wahr? Also
Ja.
das ist das eine. Das andere, wobei es mir gerade momentan sehr hilft, ich habe ja durch Corona jetzt die letzten 2 Jahre mich mit Instagram sehr auseinandergesetzt, bin ich auch sehr froh, sonst hätte ich dich nämlich ja gar nicht kennengelernt.
Das stimmt, ja,
Ne?
ebenso,
Also man
genau, ja.
lernt da ja doch Menschen kennen und denen man sonst gar nicht über den Weg gelaufen wäre. Und da ist es mir natürlich sehr hilfreich, grafische Elemente einzusetzen. Wie
Ja.
setze ich Text ein? Und da habe ich auch gerade richtig Spaß dran, mich wieder auszutoben, weil das ist natürlich schon im Geschäft eher weniger. Also sage ich mal. Aber man hat so ein Gespür dafür, wie gestalte ich was?
Ja.
Wie nimmt ein Außenstehender was wahr? Auch wie nimmt ein Kunde ein Regal wahr? Ne? Also ich finde es auch ganz, ganz wichtig im Einzelhandel, umräumen, Ware präsentieren im Laden selber. Also ich finde es schrecklich, wenn ich in einen Laden gehe. Also deswegen gehe ich auch nicht gerne in Discounter einkaufen, weil da renne ich durch. Ich weiß, rechts kriege ich die Tomatensauce, links kriege ich die Nudeln, geradeaus gibt es die Milch. Und wir haben das auch bei Kunden bei uns, die auch automatisch auf ein Regal zielen und sagen, Moment, hier waren doch die Babybadetücher. Ich so, ja, die lagen da letzte Woche, heute liegen die aber auf der linken Seite. Also die nehmen
Sehr
dann auf
gut.
einmal Ware auch anders wahr.
Na, es ist ja im Grunde Routinen aufbrechen. Und das macht total Sinn, weil wenn du eine Routine aufbrichst, musst du dich zwangsläufig mit neuen Sachen beschäftigen. Und das ist ja gerade beim Einkaufserlebnis total wichtig und essentiell.
Ja, genau. Und das stelle ich immer wieder fest und auch, wie Regale aussehen. Also ich meine, ich kann einen Wühltisch haben oder ich kann ein nettes, ansprechendes Regal haben, was nach Farben sortiert ist, wo ich sehe, ach guck mal, das ist meine Lieblingsfarbe, da gucke ich mal durch oder so. Und das versuche ich meinen Mitarbeitern auch immer wieder zu predigen, wenn Zeit ist, bitte an die Regale, schaut da einmal durch, setzt die Ware in Szene und so weiter.
Ja, hast du denn, wenn du gerade so über Wühltische und Regale und Regale inszenieren sprichst, hast du dir eine bestimmte Choreografie durch den Laden überlegt, wie die Menschen hineinkommen und was die zuerst entdecken?
Ja, man versucht das. Es ist natürlich immer schwierig, weil es gibt so viele Faktoren, die einen dann auch nerven. Also, weil man hat dann ja nur bestimmte Ware zu Regale zur Verfügung.
Ja.
Man hat die Schaufenster, wo man gucken muss, wie kann ich was stellen, wie kann ich Ware stellen. Dann gibt es einen Präsenter, der von beiden Seiten zu bespielen ist, kann ich nicht aufstellen. Also, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Es muss mittlerweile Ware, die im Kassenbereich stehen muss, aufgrund dessen, weil sie sonst sehr gerne in irgendwelchen Taschen verschwinden, ohne zu bezahlen. Das nervt auch. Das heißt, ich kann die Ware gar nicht irgendwo anders in den Laden hinstellen, weil sonst ist
Ja.
sie halt auch schon mal schneller weg als gedacht. Und somit gibt es bestimmte Bereiche, die gar nicht flexibel sind. Mir ist es halt wichtig, dass wenn die Leute reinkommen, erstmal Platz haben zum Reinkommen. Also ich meine, die Leute kommen mit dem Kinderwagen rein. Es ist blöd, wenn die dann erstmal um die Ecke fahren müssen, erstmal gucken müssen, wo müssen sie hin. Und wir haben dann im Eingangsbereich immer einen Thementisch, so nenne ich ihn mal, einen Tisch, wo wir immer, momentan ist da reduzierte Ware drauf, Herbst-Winterware. Da wird jetzt als nächstes Frühlingsware hinkommen. Dann ist Ostern Thema, dann ist Kommunion Thema, also das wechselt dann halt immer. Also es ist halt auch so, dass der Laden schon strukturiert ist, in dem zum Beispiel themenmäßig Baby gibt es einen Bereich, wo dann wirklich auch nur hinten Babyware ist und passend dazu der Spielzeug. Ich fände es blöd, wenn jetzt bei der Babybekleidung Gesellschaftsspiele für Kinder ab 3 stehen würden. Das wäre so, wo ich denke, das passt nicht. Es sollte themenmäßig schon irgendwie passen, dass es so einen Flow gibt, wo der Kunde durchgeht. Oder wenn ich mal keine Zeit zur Beratung habe, dass ich sagen kann, Sie können schon mal da und da in die Ecke gehen, da finden Sie Sachen für ein Kind ab 1 Jahr, da für 2 Jahre und so weiter.
Wir lernen das ja immer wieder in Marketing- und Kommunikationsthemen auch, sich das eigene Unternehmen und auch den eigenen Laden recht spitz und spezialisiert aufzustellen. Und jetzt hast du ja eine sehr klare Spezialisierung, das heißt nicht allgemein kleine Kinder, sondern wirklich 0 bis 3. Kannst du uns mal so deine Erfahrungen dazu mitteilen, inwiefern das sinnvoll ist, sich wirklich so konkret und spezialisiert aufzustellen?
Also ich glaube, dass das sehr, sehr großen Sinn macht. Wir haben früher, ich sag mal vor 17 Jahren, wo wir uns vergrößert haben, hatte ich ja erzählt, dass wir mittlerweile ein reiner Spielzeugladen geworden sind. Und mein Anliegen war es, praktisch der Spielzeugladen in Recklinghausen zu werden. Also ein fehles Fachgeschäft, der alles bedienen kann, sagen kann, ja, haben wir dies, haben wir das und so. Ich habe relativ schnell gemerkt, das funktioniert nicht. Ich kann auf eine bestimmte Fläche, kann ich das nicht alles komplett abdecken. Und es war dann irgendwann der Zeitpunkt, wo dann ja das Internet kam, wo man mit den Preisen auch zu kämpfen hatte, dass man dann überlegt hat, macht es überhaupt Sinn, dieses Produkt zu haben? Weil ich muss für dieses Produkt 4 Euro, ja, oder damals ja noch D-Mark, mehr nehmen als das, was ich im Internet dafür bezahle. Also wofür entscheidet der Kunde sich?
Ja.
Und es war dann so, dass wir bestimmte Firmen überdacht haben und gesagt haben und davon weggegangen sind, zu sagen, nein, ich kann ein Spielzeuggeschäft, ich kann das nicht komplett alles abdecken. Dann muss ich ein 3-Etagen-Spielzeuggeschäft sein mit einem Volumen, was ich niemals abdecken kann. Und dann haben wir uns, oder habe ich mich damals im Prinzip darauf geeinigt, okay, wir machen nur bis zur Grundschule. Und irgendwann wurde es immer weniger, weil letztendlich, man muss dann ja auch gucken, wie diese Gesellschaft sich verändert. Also wie spielen Kinder heute?
Ja.
Was wollen die Eltern? Wo ich auch immer sage, ich sag mal vor 10, 15 Jahren war es ganz klassisch, dass die Mutter 3 Jahre mindestens zu Hause blieb, der Vater ist arbeiten gegangen. Man hat sich 3 Jahre intensiv um die Kinder gekümmert. Mittlerweile gehen die Kinder mit einem halben Jahr in die Kita. Die Frauen gehen arbeiten. Es ist ein ganz anderer Ablauf in der Familie. Was braucht man an Spielzeug? Die Kinder entwickeln sich auch anders. Also sprich, die Kinder, die mit, sag ich mal, mit 2, 3 Jahren noch sehr intensiv in ihrem Kinderzimmer gespielt haben, tun dies nicht mehr, weil sie gar nicht in ihrem Kinderzimmer sind, weil sie in der Kita sind, weil sie ab 4 Uhr nach Hause kommen, dann bleiben noch 2, 3 Stunden, da ist nicht mehr so viel mit Spiel. Und das hat so eine Entwicklung genommen, wo ich dann irgendwann sagte, nee, also dann müssen wir das Ganze noch weiter unterschrauben. Und es tat mir damals sehr, sehr weh, dass wir klassische Firmen rausgeschmissen haben, wo ich dachte, das geht gar nicht. Also damals Brio und Spiegelburg, Lilifee, Sharky, was wir damals auch von Ufer verkauft haben. Aber es war wichtig, diese Entscheidung. Und man muss ja auch Ware präsentieren. Also ich kann ja nicht 2, 3 Artikel irgendwo von der Firma haben, dann läuft das nicht.
Ja.
Und und da muss man sich dann irgendwann fokussieren und gucken, sich auch Zahlen angucken. Da geht es wieder darum, Buchhaltung, Zahlen auswerten, gucken, was ist mein bestverkauftester Artikel, was verkaufe ich. Ja. Wir haben dann uns damals die Mühe gemacht Artikel zu kennzeichnen. Artikel, wenn die reinkommen, den Eingang. Und ich sage mal, ein Artikel, der sich im halben Jahr nicht gedreht hat, der muss raus.
Ja.
Der hat hier nichts zu suchen. Und ich glaube, dass wenn man sich das mal so bewusst macht, kann man da ganz viel mitnehmen und merken, was läuft und was nicht läuft.
Ja. Was würdest du den anderen Läden raten zum Thema klare Positionierung, klare Spezialisierung? Gerade wenn, weil ich das häufig nämlich sehe, dass Läden einfach, weil man es vielen recht machen will, weil das so ein menschliches Grundthema ist, das vielen Menschen recht machen zu wollen, sich recht breit aufstellt und dadurch aber quasi den Verlust in Kauf nimmt, ein richtiges Spezial- und Fachgeschäft zu werden.
Ja, also ich glaube, ich würde durchdenken, wenn ein Kunde reinkommt, was will er bei mir? Also was verkaufe ich am, also wie ich gerade schon sagte, sich so eine Statistik auch zu machen, was ist mein bestverkauftester Artikel oder die besten 10 Artikel zum Beispiel? Und dann merkt man ja relativ schnell, also so wie bei mir, es sind Babygeschenke. Es ist jetzt nicht das Gesellschaftsspiel, auch wenn der Kunde danach fragt, ist schön und gut. Aber ich verkaufe es nicht. Und das sagen wir auch Kunden ganz oft, dass wir sagen, ich weiß, der Artikel ist super, ich würde den, aber ich verkaufe ihn nicht. Es macht unternehmerisch keinen Sinn, wenn ich den Artikel zweimal im Jahr verkaufe.
Total.
Also wir gehen mittlerweile darüber, dass wir auch sagen, wir können es im Großhandel bestellen. Na, so. Oder wir sagen, wir haben es nicht. Na, ich weiß nicht, wenn man irgendwelche Artikel aufruft und sagt, auch berät, weil man den Artikel kennt und sagt, Sie kriegen ihn aber da und da. Gehen Sie
super,
dahin oder wir versuchen halt auch hier in Recklinghausen die Händler zu unterstützen. Es macht keinen Sinn, dass eine Buchhandlung neben mir hat Bücher für Kinder für 5 und 6 Jahre. Warum soll ich die aufführen?
Ja.
Ist doch Quatsch. Also dann kann ich doch sagen, ich habe meine Kleinkindbücher, da kenne ich mich aus. Ich habe auch nur die Firmen. Und wenn Sie ein anderes Buch haben wollen, da ist die Buchhandlung. Die können von einem Tag auf den anderen bestellen. Es ist überhaupt gar kein Thema.
Total, das macht so Sinn. Absolut. Ja. Kirsten, du hast gerade eben Instagram schon angesprochen und da wollte ich dich fragen und das sehe ich auch gleich, deine Augen leuchten. Du bist total gut sichtbar auf Instagram und
dass du das sagst.
Nimm uns doch mal ein bisschen mit in deine Erfahrungen, die du als Ladeninhaberin mit Instagram gemacht hast.
Ja, da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Also ich bin ja ein ganz klarer Einzelhändler vor Ort mit Kunden. Und ich habe immer gesagt, nein, Onlinehandel auf gar keinen Fall will ich nicht, will ich mich auch gar nicht mit auseinandersetzen. Die Positionierung habe ich nach wie vor. Ich möchte mit den Kunden vis-à-vis sprechen und sie beraten. Aber, jetzt kommt das große Aber, Corona. Vor 2 Jahren Vollkatastrophe und ich dachte so, was ist das? Das gab es noch nie, dass ich meinen Laden schließen muss. Ich hatte das große Glück, weil wir als Babyfachgeschäft gelten, durfte ich weiter aufhaben. Aber es kam natürlich keiner. Also ne, ist ja klar, wenn die Stadt leer ist, kommt keiner vorbei. Also musste ich mir überlegen, was mache ich? Und da fangen wir wieder an, als Unternehmerin immer selbstständig, immer was machen, was neu erarbeiten und immer wieder ein Ziel vor Augen haben. Und da war so, Instagram war ich angemeldet, habe mich damit aber nicht weiter beschäftigt, war jetzt nicht meine Welt. Ich habe dann irgendwann meine Kinder mal gefragt, also sie sind mittlerweile 20 und 17, könnt ihr mir das mal erklären?
Ja.
Und die haben schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, oh Gott, die Mutti will jetzt hier auf Instagram was machen. Und ich habe gesagt, naja, irgendwie muss ich mich da aber mit auseinandersetzen. Und habe dann im Prinzip angefangen, da ein bisschen so auszuprobieren, mich auszutoben und habe komischerweise damit Kunden erreicht, was für mich ganz neu war. Dass man damit überhaupt irgendwie bei jemandem zu Hause ankommt und dass der sich das auch noch anguckt und dann auch noch daraufhin mich anschreibt. Ne?
Ja.
Ja, es war dann am Anfang auch so, dass ich dann versucht habe, erstmal alles abzudecken. WhatsApp-Shop, alle Möglichkeiten, irgendwie Kunden zu erreichen.
Ja.
Und habe aber gemerkt, dass Instagram doch schon ganz tolles Tool ist und man da ein bisschen mehr machen muss. Und habe mich dann eigentlich weitergebildet. Und habe Seminare online besucht und geguckt, wie stelle ich mich denn auf und wie
Ja.
mache ich mich sichtbar. Aber es ist schön, wenn du sagst, ich bin sichtbar, weil ich gerade in so einem Tief bin und denke, es passiert gar nichts. Also ich muss da noch ein bisschen mehr machen.
Was du auch machst, und das machen nicht allzu viele Läden, sind Reels. Kannst du uns mal ein bisschen mitnehmen, was da so deine Erfahrungen sind? Weil das ist ja so ein bisschen Glücksspiel und manchmal gehen die total durch die Decke und manchmal nicht.
Ja, genau. Und das ist genau das Problem, warum ich gerade in einem Tief bin, weil also ich habe halt zwei Leute auf Instagram, die mich so ein bisschen coachen. Und natürlich ist es immer, man muss Reels machen, um ne, auf der Landingpage zu landen und
Ja.
um sichtbar zu sein und weiß ich nicht. Und ich habe am Anfang mal gedacht, aber ich fange doch jetzt nicht an zu tanzen. Und meine Kinder und mein Mann haben immer schon die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, Mama, das machst du jetzt aber nicht. So. Ich so, nein, nein, um Gottes Willen, ich zeige auch keinen privaten Raum und überhaupt
Ja.
und so. Also es gibt schon so ein paar Richtlinien, wo ich sage, also das jetzt nun mal nicht um Gottes Willen. Aber man muss sich halt damit auseinandersetzen. Das heißt, ich hab mich dann erstmal mit der Technik auseinandergesetzt, wie mache ich das und so. Und dann muss man halt irgendwann sich Reels angucken, um auf Ideen zu kommen. Und
Ja.
dann habe ich immer ganz, das ist immer mein Problem, ich habe immer ganz viele tolle Ideen im Kopf, weiß aber nicht, wie ich sie umsetze und das ist mir alles zu aufwendig. Und ich habe dann den Rat bekommen, einfach machen. Also ich bin eh eine Macherin und dann habe ich gesagt, komm, ist jetzt auch egal, ich mache jetzt einfach und habe die jetzt
Ja.
einfach rausgehauen. Es ist so, dass der Anspruch mit Reels steigt. Also man hat so eine Erwartungshaltung und das finde ich so manchmal ein bisschen negativ. Also man macht ein Reel, ich versuche mittlerweile dann nicht viel Zeit zu investieren und man bringt das dann abends raus und dann ist so eine Erwartungshaltung da. Und wenn es dann diese Erwartungshaltung nicht bringt, das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel in der Regel sind bei mir die Reels, ja, weiß ich nicht, zwischen 2.000 und 3.000 Views oder wie nennt man das?
Ja,
Ne,
ja.
genau. Und ja, und wenn dann auf einmal so wie gestern Abend dann nur 200 sind, dann denke ich so, was war denn jetzt daran verkehrt? Ich fand das eigentlich ganz gut. Und das ist so ein bisschen, aber da muss man, glaube ich, sich mit Instagram auch arrangieren. Und mein Sohn sagte so, Mama, das liegt manchmal einfach nur daran, wie es ausgespielt wird. Und dann kommt das halt zu einer falschen Zeit oder nicht richtig an oder wie auch immer. Und damit muss ich mich, glaube ich, dann abfinden.
Ja, und vor allen Dingen, man darf es nicht persönlich nehmen, weil das ist der Algorithmus gegen dich und der Algorithmus, dem ist das vollkommen wurscht. Der hat da jetzt nicht so viele großartige Gefühle. Entsprechend darf man da selbst auch nicht so viel an Emotionen rein investieren und am Ende daran zweifeln, dass man jetzt die Reels nicht mehr beherrscht. Das ist einfach mal
Ja,
ein
aber dieser
schlechtes Reel.
Algorithmus, der macht mich wahnsinnig. Also ich finde, das ist so, ich bin jemand, ich muss auf Fragen Antworten haben und damit ich es dann ändern kann. Und das funktioniert halt bei Instagram nicht. Also das ist einfach auch mit den Reels, das ist einfach so, das hat man so zur Kenntnis zu nehmen und fertig und weitermachen. Und das fällt mir sehr schwer, aber das lerne ich dann sehr wahrscheinlich auch noch mit der Zeit.
Ja, du bist jetzt mit deinem Laden 25 Jahre dabei. Was mich natürlich interessiert, ist, wie so die Entwicklung deiner Kunden und Kundinnen stattgefunden hat. Kannst du da so eine Entwicklung sehen, wie sich Dinge verschoben und verändert und weiterentwickelt haben?
Also ich sag mal so, es ist so, dass man sich ja irgendwo Stammkunden aufbaut und wenn man es richtig macht, bleiben die einem auch treu. Das habe ich festgestellt, dass ich ja mittlerweile selbst immer noch Kunden habe, die vor 25 Jahren Kunden bei mir waren, aber gar keine Kleinkinder mehr haben, aber
Eben, ja.
jetzt wegen Postkarten reinkommen oder wegen Schmuck oder wegen einer Handtasche und man kennt sich halt einfach. Das ist halt das Schöne. Und es freut mich dann natürlich auch, dass neue Kunden dazukommen, neue Mütter, die natürlich auch jetzt ein ganzes Stück jünger sind wie ich, aber trotzdem sich aufgehoben fühlen. Ich glaube, das ist halt immer wichtig, dass man versucht, im Laden so eine Atmosphäre zu schaffen und auch so eine Persönlichkeit, dass selbst die jungen Mütter, die jetzt, sag ich mal, Anfang 30 sind, sich von mir abgeholt fühlen und ernst genommen fühlen. Das merke ich dann auch wieder Thema Instagram. Und ich habe dadurch auch viele neue Kunden dazu gewonnen. Und das ist immer so eine ganz komische, weil man sich auf Instagram ja duzt, man sieht sich ja nicht. Und dann schreibe ich mit den Kunden ja auch abends und dann kommen die nächsten Tag in den Laden. Und dann weiß man immer nicht, wie spricht man die denn jetzt an? Sag ich ja, du, sag ich jetzt, ich habe ein paar, die dann sagen, ja, hi, kannst du mir das und das noch besorgen und so. Und dann fühlt man sich auf einmal sehr jung, muss ich dazu sagen.
Was macht dich denn als Ladeninhaberin glücklich?
Oh, da ist aber eine sehr schwierige Frage. Wenn der Umsatz stimmt, auf jeden Fall, es macht sehr viele Sorgen weg. Aber glücklich macht mich eigentlich immer, wenn ich merke, ich habe gut beraten, meine Beratung kommt gut an, ich habe ein persönliches Gespräch mit meinen Kunden. Mich macht halt glücklich, wenn Kunden sich wohlfühlen bei mir im Laden und wenn es auch persönliche Gespräche gibt, wenn ich einen Bezug zu den Kunden habe, einen Bezug zu den Kindern habe. Ich habe so Lieblingskunden, wo ich halt die Kinder mit heranwachsen sehe, die Kinder sich bei mir sich freuen, wenn die mich auf der Straße treffen und sagen, wir wollten doch zu dir im Laden, jetzt bist du hier, ist der Laden zu. Und ich so, nein, ihr könnt den Laden. Also die nehmen mich als die ja die Sicky-Tante, sage ich jetzt manchmal wahr und das ist halt schon, das ist schön, das freut mich dann.
Kirsten, du hast 25 Jahre jetzt schon den Laden auf. Da hast du doch bestimmt auch eine verrückte oder absurde Geschichte aus deinem Laden, die du vielleicht mit uns teilen willst.
Es gibt sehr, sehr viele Geschichten, die ich. Also eine Geschichte, die werde ich nicht vergessen. Die ist eigentlich auch unangenehm, weil es um einen Diebstahl geht. Und zwar waren wir zu zweit im Laden. Es war Sommer. Ich habe die Schaufenster dekoriert und meine Mitarbeiterin hat drinnen irgendwas gemacht und es kamen Kunden rein. Die haben wir gar nicht wahrgenommen. Und dann hat im Prinzip, habe ich weiter das Schaufenster dekoriert und habe auf der Straße geguckt. Und dann gingen zwei Leute rein vorbei, die so einen großen Babybogen, so einen Spielbogen in der Hand hatten, aber zwei davon. Und ich gucke so und spreche meine Mitarbeiterin an, hast du gerade die Spielbögen verkauft? Und sie sagt, nee, wieso? Ich so, weil die da draußen gerade auf der Straße laufen. Und dann bin ich raus aus dem Laden. Ich hatte so Schlappen an, so Flipflops oder so, weil Hochsommer war. Konnte damit nicht rennen, habe diese Flipflops an die Seite geschmissen, bin diesen zwei Frauen hinterhergerannt. Ein ganzes Stück, habe die dann festgehalten an beiden Seiten. Die ließen alles stehen, ne, ließen alles und die haben sofort ihre Ausweise parat gehalten. Und ich bin wohl so überzeugend rübergekommen, dass sie dachten, ich wäre von der Polizei oder so, weil ich habe die wirklich so festgehalten und gesagt, so, ihr kommt jetzt mit, Leute. Ne? Und habe die dann in den Laden geschlürt. Es hat mir auch keiner geholfen auf der Straße. Es war nicht so, dass da keine Passanten waren oder so. Ne? Also da muss man auch mal dazu sagen, ich habe diese beiden Frauen mitgenommen, den Laden gepackt, Laden zugeschlossen, Polizei angerufen. Und es dauerte, glaube ich, eine Viertelstunde, bis die Polizei kam und diese Frauen. Und ich dachte so, wenn jetzt nicht gleich die Polizei kommt, dann weiß ich nicht, was los ist. Und die Polizei kam und diese beiden Frauen hatten beide Handtaschen voll mit Spielzeug und wir haben nichts gemerkt. Also wir haben wirklich geklaut ohne Ende. So. Aber das ist so eine Geschichte, die da erzählen wir heute immer noch von, wo wir sagen, du kannst dich noch dran erinnern an diese beiden Frauen.
Ja, ich stelle mir diese Viertelstunde im Laden so unglaublich ewig vor.
Also deswegen, wir haben ab und zu ja mal Diebstähle. Wir haben mittlerweile auch eine Überwachungskamera. Wir haben das sogar jetzt Anfang des Jahres noch gehabt, dass mir Sachen aufgefallen sind, die fehlten. Und ich sagte so, wie hast du die verkauft? Nee, ich so, ja, die fehlen aber. Und dann kann man das ziemlich klar eingrenzen. Dann gucke ich mir das auf der Videokamera an und dann sehe ich, wer da geklaut hat und wie die klauen. Das ist mittlerweile auch ganz spannend, wie die Leute so vorgehen. Und ich mache zwar eine Anzeige, aber ich sage auch, wenn die Leute noch mal kommen, sagt denen, die haben Hausverbot und die sollen den Laden verlassen. Also ich halte keinen mehr bei mir im Laden fest oder so. Das mit der Polizei, die sagen zwar immer, ja, wir sind ja sofort da, aber die 5 Minuten oder 10 Minuten, die möchte keiner erleben. Das ist nicht schön. Aber es gibt auch schöne Momente im Laden. Es gibt nicht nur solche. Also es gibt halt wirklich auch Stammkunden, die mittlerweile jetzt auch Oma sind, die jetzt kommen und für ihre Enkelkinder kaufen. Und ja, so Kunden, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal erzählt von der Kundin,
Genau,
in,
genau.
ne, wo die Kundin halt reinkam, eine Stammkundin, und sagte, ja, ich gucke mir den Schmuck an, und hatte sich eine Kette ausgesucht. Und fragte, ob sie die fotografieren kann. Sie hätte Geburtstag und dass ihre Kinder die kaufen. Und dann habe ich gesagt, ja, sie haben in 10 Tagen Geburtstag. Sie guckte mich an, wieso wissen Sie das? Ich so, hey, ich weiß das doch, dass sie 10 Tage nach mir Geburtstag haben. Also, ne,
Super.
so.
Ja.
Und das war halt wirklich eine ganz alte Stammkundin von früher. Ich wusste, die hat 3 Kinder. Ich konnte noch ungefähr so die Namen von den Kindern. Und die sagte, das ist ja irre. Ja, ich schicke mal eben das Bild in unsere Familien-WhatsApp-Gruppe. Und daraufhin antwortete der Sohn, ja, schöne Kette, wo kann ich die denn kaufen? Und sie sagte, ja, im Sicki-Kinderladen. Und der Sohn sagte, der mittlerweile 20 ist, in meinem Spielzeugladen. Und das
Ja.
ging halt runter wie Öl. Also es sind so
Ja.
Sachen, wo ich dann immer denke, alles richtig gemacht.
Sehr schön. Kirsten, du hast gesagt, du hast 6 große Schaufenster. Das ist natürlich eine Herausforderung und vor allen Dingen braucht das auch Zeit. Was ist denn da deine Herangehensweise, um da trotzdem immer wieder spannende Schaufenster zu gestalten?
Ja, das ist wirklich, wirklich schwierig. Also ich meine, es ist immer einfach, wenn neue Ware kommt, dann kann man sagen, oh super, wir können die neue Ware präsentieren. Aber mittlerweile ist es ja auch so, dass man von einem Artikel nicht gleich 6 Stück hat und
Ja.
da auch direkt damit in so ein Fenster bestücken kann. Das Problem ist, es sind keine kleinen Fenster, es sind auch noch riesige Fenster.
Ja.
Das heißt, wir haben immer ein Erwachsenenthema im Fenster, wo die Erwachsenen sich ansprechen. Wir haben immer ein Babyfenster. Wir haben immer ein Fenster Aktionsware. Also wir haben so bestimmte Themen, die wir versuchen durchzuspielen. Natürlich greift man halt auch auf Standardsachen zurück, die man sowieso immer schon wieder gemacht hat. Versucht man ein bisschen anders zu präsentieren und aufzulockern. Was bei uns immer wichtig ist oder was unheimlich gut geht, wir haben Handpuppen, und wir haben so eine Handpuppe, die mit so einem Motor ist, die sich hochzieht und dann so Purzelbäume schlägt. Das ist
Super.
immer, das ist der Renner schlechthin, ne?
Ja.
Aber der hing jetzt, glaube ich, 2 Monate im Schaufenster, und ich habe jetzt zu meinen Mitarbeitern gesagt, der muss jetzt mal raus, der muss jetzt mal ein bisschen Ruhe haben, weil dann irgendwann nehmen die Leute es auch nicht mehr wahr.
So ist es.
Oder sie fragen danach, wo ist denn die Handpuppe? Wann kommt die wieder ins Fenster? Also man muss, finde ich, auch bei Schaufenstern, das hatte ich nämlich gestern das Thema mit meinen Mitarbeitern, ging halt darum, wir haben zum Beispiel in einem Schaufenster, da ist ein Regal drin und da ist so eine alte Holztür drin, die ist aber jetzt schon ein halbes Jahr da drin. Und ich habe gesagt, so, wenn ihr neu dekoriert, das muss alles raus. Wie, fragten die. Ich so, ja, aber das nimmt doch kein anderer wahr, wenn du nur ein anderes Produkt da reinstellst.
Ja.
Ne? Also du musst so eine Außenwirkung, die muss komplett anders sein. Und wenn es ein anderer Hintergrund ist, wir brauchen jetzt Grün, wir brauchen Farbe ins Fenster, wir wollen das Frühjahr haben, wir wollen keinen Winter. Und
Absolut.
du musst halt inspirierend sein, sodass das Schaufenster einen anspricht und dass man sagt, oh, das ist toll, und daraufhin, dass der Kunde dann in den Laden kommt.
Absolut. Kirsten, als vorletzte Frage vielleicht, wo siehst du denn deinen Laden in den nächsten 1, 2, 3, 5 Jahren?
Das ist eine sehr schöne Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Ich finde die Zeit gerade unheimlich schwierig. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass ich Angst vor der Zukunft hätte. Das auf gar keinen Fall. Also ich finde, es gibt immer eine Lösung für alle Probleme. Ich weiß aber nicht, wie Innenstädte sich weiterentwickeln, was für Geschäfte überleben. Also ich glaube, das hat jede Innenstadt mittlerweile, dass bestimmte Geschäfte wegbrechen. Und ich bin auch sehr aktiv in der Recklinghäuser Innenstadt mit anderen Geschäften. Das heißt, ich arbeite mit der Wirtschaftsförderung da auch ein bisschen zusammen. Was kann man machen? Wie kann man nach vorne gucken? Was für Aktionen kann man planen, damit die Leute wieder in die Innenstädte kommen? Aber es ist sehr, sehr schwierig und es ist halt gerade alles so unberechenbar und das macht das Ganze natürlich nicht wesentlich einfacher. Ich habe das große, große Glück, dass ich ganz tolle, treue Stammkunden habe, die immer wieder zu mir in den Laden kommen. Deswegen haben wir jetzt nicht so ein großes Loch, wo wir so hineinfallen. Aber ich sage immer, ich habe nichts davon, wenn ich alleine als Ladeninhaberin in meinem Laden stehe und links und rechts die Läden sind nicht mehr da oder Restaurants sind nicht mehr da. Es geht nur mit einem attraktiven Miteinander, mit einem tollen Mix in der Innenstadt.
Ja,
Und
absolut.
da muss man, glaube ich, ein bisschen dran arbeiten. Man muss halt gucken, wie erreiche ich die Leute, damit sie in die Innenstädte kommen. Und da finde ich deine Beiträge ja auch immer sehr inspirierend, Argumente zu finden, Leute davon zu überzeugen, die zu Hause auf der Couch sitzen und da durchdaddeln durchs Instagram und einfach merken, was machen Sie denn damit oder was machen Sie kaputt, wenn Sie nicht vor Ort und lokal einkaufen? Also, dass da viel, viel, viel mehr mit zusammenhängt. Also,
Ja.
ich glaube, das ist vielen Leuten so gar nicht bewusst und ich glaube, das muss man denen auch immer wieder mitteilen, ne? Und dass sie auch sagen, sie unterstützen mich, sie unterstützen, ne, sie finanzieren meinen Lebensunterhalt damit. Also, sie machen mich glücklich damit auch natürlich. Und es ist halt, dass ich auch denke, die Leute wollen ja trotzdem weiter in die Stadt gehen, um ins Kino zu gehen und ins Restaurant zu gehen und Spaß zu haben. Aber es
Ja.
funktioniert irgendwann nicht mehr, wenn sie nicht vor Ort auch einkaufen und das alles unterstützen.
So ist es. Total.
Und ich meine, man merkt halt auch an ganz vielen Dingen, dass Leute, Endverbraucher, nicht informiert sind. Also man weiß ich nicht, bei mir im Laden kommt auch öfter die Frage, ja, aber Sie, die Ware, die kriegen Sie doch von den Firmen gestellt. Und dann sage ich, nee, die muss ich alle kaufen. Also im Vorfeld, das war vielleicht mal vor 20 Jahren so, dass man auf Kommission Ware für den Laden
Okay.
bekommt. Aber das ist nicht mehr so, ne?
Ja,
Oder
klar.
so Dinge wie mit Karte zahlen, was natürlich jetzt auch gerade durch Corona sehr beliebt ist. Ich finde es auch ganz praktisch. Aber dass jede Transaktion auch Geld kostet,
Ja.
das ist auch vielen nicht bewusst. Wir merken das halt, was ich, die dann drei Bons brauchen und dreimal mit der Karte hintereinander zahlen, aber alles vom gleichen Konto. Und dann sage ich, kann ich das nicht einmal abbuchen? Und dann, wieso? Ich so, weil ich sonst dreimal die Transaktion bezahle.
Ja.
Und also es sind so viele Informationen, wo ich einfach denke, wenn den Kunden das mal so ein bisschen bewusster wird.
Das stimmt, ja. Das ist die Frage bei solchen Argumenten, wie sehr die Kunden da wirklich be berührt sind, ne? Also wichtig ist es ja auch, zu gucken, was hat der Kunde tatsächlich davon. Und da ist Beratung natürlich so ein Thema, was immer hilfreich ist und das, was den lokalen Einzelhandel ja auch auszeichnet. Aber auch beispielsweise, dass die Steuergelder in der Region bleiben und nicht irgendwo ins Ausland gehen oder an große Konzerne. Das finde ich ein wichtiger Punkt, weil einfach die Stadt wird dadurch auch belebt, weil das Geld hier bleibt oder zumindest ein Teil des Geldes hier bleibt.
Ja, das stimmt schon. Aber ne, ich hatte ja vorhin auch mal gesagt, Strukturen, Veränderungen, Familienveränderungen. Also es ist ja auch mittlerweile so, ich sag mal, die Mutter eines Kleinkindes hatte früher Zeit, sich vormittags zum Kaffee zu verabreden und dann zu bummeln. Diese Zeit
Ja.
ist halt auch gar nicht mehr da. Also ich meine, wenn ich dann bis 15 Uhr arbeite, muss mein Kind von der Arbeit abholen, dann macht man sich's natürlich auch bequemer und einfacher. Und ich finde immer, wenn man ja auch, das ist ja eigentlich auch der Nachteil, wenn ich weiß, was für einen Artikel ich haben will, dann gebe ich das ein und dann drücke ich auf den Knopf und dann ist das nächsten Tag da. Und das
Ja.
kann ich im Einzelhandel halt nicht bedienen. Und wir versuchen mit den Firmen da auch immer zu sprechen, dass ich sage, wie soll ich einem Kunden erklären, der bei einem bestimmten Unternehmen diesen Artikel nächsten Tag auf dem Küchentisch liegen hat und ich bestelle ihn und muss 10 Tage darauf warten und muss dann im Prinzip dem Kunden auch noch vielleicht 2 Euro mehr abnehmen. Versteht doch kein Mensch.
Ja, in
Na,
dem Fall nicht, das stimmt, ja.
und das find ich immer echt schwierig und bin echt immer froh, wenn die Kunden sagen, nein, nein, wir wollen das aber vor Ort und wir wollen das bei Ihnen kaufen. Und da muss man manchmal mit dem Preis auch gucken, wo kommt man, also gerade bei großen Artikeln, Wo kommt man sich da irgendwo entgegen? Ne?
Ja.
Aber schwierig finde ich das ganz, ganz doll für so ein kleines Unternehmen.
Absolut. Kirsten, vielleicht jetzt als letzte Frage. Ich habe nämlich noch eine Frage. Und zwar, was ist die eine Sache, die du in 25 Jahren Ladeninhaberin sein gelernt hast, die du gerne anderen Läden und vielleicht auch anderen Ladengründer und Gründerinnen weitergeben würdest?
Ich glaube, immer an sich selber, also sich selber treu sein und immer seine Ziele verfolgen. Und ich glaube, dann funktioniert es auch. Nicht links und rechts, also schon links und rechts gucken, aber ich glaube, auf sein Bauchgefühl ganz doll hören. Und das, glaube ich, macht ganz, ganz, ganz viel aus.
Ja.
Also ich meine, ich wurde auch schon öfter gefragt, ich habe ja auch so manchmal Kontakte zu Leuten, die sich selbstständig machen wollen, auch in dem Bereich, zwar jetzt nicht bei mir vor Ort, halt in einer anderen Stadt, von daher kann ich da ja dann auch mal Auskunft geben. Und dann kommt oft die Frage, würdest du dich heute nochmal selbstständig machen? Und ich finde diese Frage unheimlich schwierig, weil ich weiß es nicht. Ich glaube, wenn ich vor 25 Jahren gewusst hätte, was alles auf mich zukommt und welche schwierigen Situationen da noch kommen, also auch sprich Internet, sich auf einmal mit ganz anderen Dingen auseinanderzusetzen, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Also manchmal würde ich ganz gerne so in eine andere Kiste reinspringen, die im Prinzip Mutter ist oder sich morgens einen Kaffee verabredet, Mittagessen kocht, ein bisschen nebenbei jobbt und so diesen einfachen Weg zu gehen, weil letztendlich als Selbstständige kannst du ja nie abschalten. Also du bist halt immer selbstständig und denkst immer an dein Geschäft und bist abends noch dabei und du hast halt nicht deinen 8-Stunden-Tag, wo du dann nach Hause gehst, die Tasche fallen lässt und sagst, so, und jetzt ist Freizeit. Und das muss man ja auch erstmal lernen, auch sich zu distanzieren vom Laden und auch zu sagen, jetzt ist Freizeit und das ist unheimlich schwierig und das braucht Zeit. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, wir haben letztes Jahr entschieden, montags den Laden zuzulassen, weil ich Zeit für mich brauchte, Zeit für Schreibtisch, Buchhaltung. Und es ist mir die ersten Montage so schwierig gefallen, dass ich zu Hause ganz kribbelig saß am Schreibtisch und unruhig war, weil ich dachte, der Laden ist zu, das geht nicht, das geht nicht. Und das muss man erstmal zulassen und auch versuchen, auch wieder Zeit für sich rauszunehmen. Und ich weiß, also das ist wirklich so, ich wäre, glaube ich, jetzt auch nicht der Schreibtischtyp, der 8 Stunden am Schreibtisch sitzt und in Bürotätigkeit macht. Also deswegen, ich glaube, da muss jeder selber für sich gucken, was ist ihm wichtig, sind ihm sicheres Einkommen zum Beispiel auch.
Ja.
Ich würde es heute abfeiern, wenn ich ein sicheres Einkommen hätte, Urlaubstage, Urlaub einreichen, Krankenschein einreichen, das sind alles so Dinge, die fallen halt weg. Ne?
Das stimmt. Aber du kannst natürlich mal als Denkübung reingehen, wie das wirklich wäre, wenn du die andere Kirsten wärst und das, wie du gerade gesagt hast, einfache Leben sozusagen leben würdest. Ab welchem Punkt dir eigentlich langweilig werden würde?
Ich weiß, wir haben dieses Rollenspiel schon mal gespielt und ich glaube, mir wird ganz schnell langweilig werden. Also ich glaube, das liegt in meinem Blut. Wie gesagt, ich komme aus einer Unternehmerfamilie und da steckt ganz viel in mir drin und das merke ich halt auch. Und ich glaube deswegen, wenn ich einen Schreibtischjob hätte, ich glaube, ich weiß nicht, da müsste ich mich in meiner Freizeit sowas von ausleben und kreativ werden, dass das, glaube ich, meine Familie gar nicht aushalten würde. Von daher ist das schon ganz gut so, wie es ist, denke ich mal.
Ja. Kirsten, wo in Recklinghausen und wo im Internet können wir und in den sozialen Medien können wir denn dich und deinen Laden finden?
Genau, also mein Laden heißt Siki Kinderladen. So heißt auch mein Accountname. Wir sind gerade dabei, die Webseite zu überarbeiten, weil es wird demnächst einen kleinen Online-Shop geben, wo ich immer dagegen war, aber es geht nicht anders und ich freue mich da sehr drüber. Ich hoffe, dass der jetzt ab März online ist, wo man dann auch gucken kann. Und in Recklinghausen bin ich wirklich in der Innenstadt auf der Heiligengeiststraße. mit meinem Laden vertreten. Und ich glaube, jeder, der in Recklinghausen lebt, dahin kommt, kennt mittlerweile den Laden. Und das finde ich auch gut. Und das ist auch wirklich eine Bereicherung für die Recklinghäuser und auch für die Stadt.
Kirsten Stranghöner, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich danke dir. Ich danke dir, dass du zugehört hast, dass du Fragen gestellt hast und freue mich auf deine weiteren Beiträge, wo ich auch viel Input herbekomme.
Schön, das freut mich.
Ja.
Kirsten, vielen Dank für diese Einblicke.
Sehr gerne.
Das war die heutige Folge des Entfalte deinen Laden Podcast mit Kirsten Stranghöner von dem Siki Kinderladen in Recklinghausen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich nicht nur über ein Abo bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder bei YouTube, sondern auch wenn du vielleicht lieben Ladenkolleginnen und Kollegen den Podcast weiterempfiehlst. Wenn du ein bisschen mehr dich selbst für deinen Laden weiterbilden willst, wenn du dir Inspiration und ganz konkrete Praxistipps holen willst, dann kannst du gerne auf entfaltedeinladen.de auf die Webseite gehen und unter aktuelle Termine schauen, was es da an aktuellen Workshops gibt. Da ist gerade aktuell sehr viel Neues und Schönes geplant. Also guck da gerne mal rein, entfaltedeinladen.de und dann bei aktuellen Terminen. Mein Name ist Johannes Albert. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Tag und wenn du gerade im Laden bist, einen wunderbaren Geschäftstag. Die nächste Folge kommt am Donnerstag. Ich freue mich da jetzt schon drauf. Bleib und sei großartig.